Geld zerstört die Familie. Und man muss sich entscheiden zwischen Geld oder Familie. Es geht nicht beides. Weil natürlich als Kind ich gesehen habe, als naives Kind, dass natürlich die Welt nicht versteht, wie sie ist, sondern wir sehen das ja aus unserer naiven Sicht. Deine Mama geht und entscheidet sich aus meiner Kindsicht gegen die Familie und sie entscheidet sich für das Geld, für ihre eigene, für ihr eigenes Leben, für sie ist an die Börse gegangen, sie hat natürlich mit Geld gearbeitet, deswegen war auch dieses Bild Geld immer da. Und so habe ich unbewusst viele, viele Jahre einfach auch gelebt, bis in mein Erwachsenenalter. Geld ist langweilig, habe ich immer gesagt. Geld ist was für Loser. Wer sich mit Geld auseinandersetzt, das ist das Gegenteil von Kunst. Das ist das Gegenteil von Kreativität. Das ist das Gegenteil von dem, was das Leben ausmacht. Und wann immer die Sprache auf Geld kam, bin ich weggegangen oder habe weggehört. Ich habe immer gesagt, das interessiert mich nicht. Ich habe nie gewusst, warum. Und ich bin von selbst gar nicht drauf gekommen. Ich stand im Wald und habe die Bäume nicht gesehen. Meine Partnerin hat gesagt, ist doch völlig klar. Guck mal hier. Ich so, ja klar. Logisch. Und wenn du so ein Aha-Erlebnis dann hast, dann kannst du auch ganz anders damit umgehen. Ich war zum Beispiel viele Jahre neidisch auf Menschen in meiner Bubble, die erfolgreicher waren als ich. Und Neid ist mir eigentlich fremd. Ich bin kein neidischer Mensch. Ich gönne wirklich jedem Menschen alles. Und ich saß da manchmal und habe gesagt, wo kommt das denn her? Ich verstehe das gar nicht, weil das passt gar nicht zu mir. Und dann habe ich verstanden, ja, weil manche Menschen es geschafft haben, mit dem, was sie lieben, sehr viel Geld zu verdienen. Sie haben sich ein System aufgebaut, in dem sie das geschafft haben. Und ich habe mich immer dagegen gewehrt. Ich habe immer gesagt, ich möchte kein Coaching-Programm, ich möchte keinen Online-Kurs, ich möchte eigentlich den Menschen kein Geld abnehmen. Und ich glaube, im Kern kommt das daher, dass ich tief in mir immer gedacht habe, Geld ist was Schlechtes. Geld hat einen faden Nachgeschmack. Wenn ich dem Geld hinterherrenne, dann ist der Teufel nicht weit. Mhm. Dann geht was anderes kaputt, dann geht meine Familie kaputt. Und das sind alles so Glaubenssätze, die ich hatte, aber die ich wusste nicht, dass ich sie hatte. Mhm. Und eben durch die Beschäftigung mit meiner eigenen Vergangenheit ist das alles ans Licht gekommen und ich konnte das dann zum Glück auflösen und ich hege jetzt auch keinen Groll mehr gegen gewisse Menschen aus meiner Bubble, sondern sage, ja, okay, ich habe jetzt verstanden, woher dieser Neid kam. Es war mein Problem. Es war mein Thema. Mhm. Ich kenne dich doch gar nicht. Also warum sollte ich ein Problem mit dir haben? Nee, es war mein Thema.
Mhm. Wir haben jetzt schon länger über Glaubenssätze gesprochen und für die, die nicht so im Thema drin sind, man könnte auch innere Überzeugungen sagen oder einfach Dinge, die in der Kindheit geprägt wurden, die einem geholfen haben, die Realität zu überleben oft, zu verstehen, dem Ganzen einen Sinn zu geben. Aber typischerweise manifestieren die sich oder programmieren sich auch im Nervensystem und werden auch im Erwachsenenalter weitergeführt, obwohl sich die Rahmenbedingungen komplett verändert haben. Und dann, was früher geholfen hat, um eine bestimmte Situation zu verstehen, vielleicht auch zu überleben, zu ertragen, wird irgendwann mal zu einem Hindernis. Schritt 1, und das hast du jetzt sehr, sehr plakativ erklärt, ist die Erkenntnis, ihn vielleicht auch benennen zu können. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass er auch aus dem Nervensystem ausradiert wird oder korrigiert wird. Und das ist ja für viele Menschen der schwierigere Prozess. Und das wäre meine nächste Frage an dich, Lars. Wie ist es dir denn gelungen, von der rein rationalen Erkenntnis, ich habe diesen Glaubenssatz in mir, dazu zu kommen, dass er dich im Alltag, im Bewussten, aber auch im Unbewussten eben nicht mehr behindert? Also ihn durch etwas anderes ersetzt hast oder ihn zumindest eliminiert hast. Wie sah die konkrete Arbeit daran aus?
Bei mir war es tatsächlich die konstante Beschäftigung damit. Ich habe ein Buch darüber geschrieben, deswegen habe mich ein Dreivierteljahr wirklich jeden Tag damit auseinandergesetzt, mit meinen eigenen Glaubenssätzen, mit meinen eigenen Themen. Und das hat mir geholfen, ein Bewusstsein dafür zu bekommen, wenn so ein Trigger auf mich aufprallt, ich das sofort verstehe. Okay, alles klar, ich weiß jetzt, warum ich so fühle. Genau, das ist dieser Glaubenssatz. Das heißt, wenn du weißt, warum du fühlst, wie du fühlst, kannst du aus dem Reagieren rauskommen und du kannst in die Aktion kommen und kannst sagen, okay, ich verstehe, falscher Glaubenssatz, ich weiß es, woher er kommt, er kam aus meiner Kindheit, ich bin heute nicht mehr 2 Jahre alt, ich bin heute erwachsen, es ist nicht die Wahrheit, ich habe es damals als die Wahrheit abgespeichert, aber so ist es nicht. Ich kann es jetzt neu beschreiben. Mein Leben sieht anders aus, als ich geglaubt habe. So. Und das hat mir geholfen. Das ist meine Methode. Mhm. Das Problem mit Glaubenssätzen ist, dass wir sie, wie bei mir ja auch, vor dem Tod meiner Mama, wir wissen nicht, dass wir sie haben. Und ein guter Freund von mir, ist Arzt und hat eine Ausbildung gemacht als Hypnotherapeut. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte beim letzten Mal schon erzählt habe. Ich glaube, es könnte sein, aber es ist egal. Weil die so toll ist, diese Geschichte. Und ein renommierter Arzt, Professor, der gesagt hat, er möchte die Kunst der Hypnotherapie beherrschen, hat eben diese Ausbildung gemacht. Und er ist dann selbst in dieser Ausbildung hat er sich auf die Liege gelegt und sein Ausbilder hat gesagt, okay, wovor hast du denn Angst? Und dann hat er gesagt, okay, ich habe Höhenangst. Aber ich weiß nicht, wo sie herkommt. Ich habe schon immer Angst davor, im 2. Stock ans Fenster zu gehen. Kann ich sagen, wo es herkommt? Und dann meinte der Ausbilder, okay, alles klar. Und dann haben die in einer Sitzung herausgefunden durch die Rückführung, also die sind zurückgereist bis zu dem Tag, an dem diese Wahrheit in Anführungsstrichen verankert wurde. Und das war nämlich so, dass mein Freund mit seinem damaligen Nachbarn, die waren kleine Jungs, 5, 6 Jahre alt, vielleicht 7, sie haben draußen gespielt und die sind auf eine Baustelle draufgegangen und sind nach oben geklettert. Rohbau, ist nichts gesichert. Und es gab diesen Moment, wo der Freund, also der Nachbarjunge von meinem Freund, ist vom 1. Stock runtergefallen auf den Boden und lag für eine Sekunde regungslos da. In dieser Sekunde blickt mein Freund von oben runter und sieht seinen Nachbarn tot auf dem Boden liegen. In dem Augenblick hat sich ein Glaubenssatz verankert, Höhe gleich Tod. Der Junge hat sich dann 2 Sekunden später wieder bewegt und er hatte nur seinen Arm gebrochen. Aber der Glaubenssatz war schon da. Der Anker war gesetzt, Höhe gleich Tod. Erst durch diese Rückführung hat mein Freund erkannt, ah okay, ich habe mich überhaupt, also diese Szene habe ich verdrängt. Kann ich mich aktiv nicht mehr erinnern.
Was ja oft passiert bei traumatischen Erlebnissen.
Genau, und dann haben sie eben in der Therapie in dieser Sitzung diese Geschichte oder diese Szene umgeschrieben, umgedeutet. Höhe gleich Gefahr, man muss aufpassen, aber Höhe ist nicht tot, man so. Und seitdem kann er an jedes Fenster gehen und die Höhenangst ist aufgelöst. Also das kann helfen.
Und wenn ich das kurz kommentieren darf, diese wenn Menschen jetzt sagen, ja, das ist ja Zauberei oder es geht ja gar nicht, das ist pure Physiologie. Weil wenn man so ein Erlebnis hatte, dann macht es ja fürs Überleben der Spezies Mensch hochgradig Sinn, dass man ein Alarmsignal entwickelt und sagt, bitte begib dich nie wieder in Höhen, weil das kann richtig böse enden. Unser Gehirn ist ja, ist immer wieder wichtig klarzumachen, nicht fürs Glücklichsein gemacht, sondern unser Gehirn ist dafür da, den Körper möglichst lange zum Überleben zu bringen, damit wir unsere Gene in die folgende Generation geben können. Und da macht es eben Sinn, dass solche traumatischen Erlebnisse zu Verhaltenseinschränkungen führen und eben die Welt enger und kleiner machen. Aber für Menschen, die dann in einem ganz anderen Kontext leben, wirkt es eben eher hinderlich. Und nicht immer ist es so schön einfach zu erklären wie da, aber das können einzelne Aussagen von Eltern, von Lehrern, von Mitschülern oder sowas sein, die bestimmte Emotionen auslösen. Das können Orte sein, wo man mal unschöne Erfahrungen hatte. Es gibt so viele Beispiele, die sich im Nervensystem verankern und uns dann Jahre und Jahrzehnte nach wie vor beeinflussen.
Ja, und also absolut. Unser Gehirn möchte nicht, dass wir glücklich sind. Es möchte, dass wir überleben. Ne? Ein Freund von mir hat mir vor kurzem eine Geschichte erzählt und hat gesagt, Lars, ich muss dir was erzählen. Also, mein Leben ist echt super. Ich habe eine Frau, ich habe zwei Kinder, ich habe einen tollen Job, der mich überhaupt nicht belastet, aber ich verdiene einen Haufen Kohle. Ich habe sogar jetzt ein Jobangebot, das ganz krass ist. In meinem Leben ist alles gut, aber ich habe total Angst, das zu verlieren. Ich kann es nicht erklären, wo es herkommt. Ich kann auch mein Glück gar nicht sehen. Alles, was ich denke, ist, was ist, wenn in einem Jahr mein Leben anders aussieht? Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und dann habe ich ihn gefragt, erzähl mir doch mal ein bisschen was von deiner Kindheit. Und dann erzählte er und es stellte sich raus, dass seine Eltern sich getrennt haben, als er 3 Jahre alt war, und seine Mutter war mit ihm überfordert und hat ihn zur Oma geschickt, und er ist bei der Oma aufgewachsen und die Mutter hat ihn eigentlich nie besucht. Und dann habe ich gesagt, na okay, Verlustangst. Jetzt weißt du vielleicht, wo es herkommt. Vielleicht ist das ein Punkt, wo du mal dran rütteln darfst. Mhm. Wenn du herausfinden willst, warum du als Erwachsener Ängste hast, die du rational gar nicht erklären kannst. Mhm. Es ist das Kind in dir, das diese Angst hat. Von damals. Nicht der Erwachsene.
Und das finde ich, was du gerade beschrieben hast, auch einen schönen Anknüpfungspunkt, weil wir wollen ja idealerweise nicht darauf warten, bis ein Elternteil stirbt, damit man diese Dinge erkennt. Bei dir war das jetzt eben so ein prägendes Ereignis, aber man kann auch im Alltag, wenn man ein bisschen wachsam ist, gucken, wo hat man Gefühle, die eigentlich nicht zu einem passen. Du hast vorhin Neid angesprochen. Wo wird man getriggert? Eine Aussage, die eigentlich gar nicht so schlimm ist, die aber einen total auf 180 bringt von einem Partner oder vom Kollegen oder so. Also überall, wo eine überproportional intensive Reaktion spürbar ist. Das ist, muss nicht sein, aber ist zumindest mal ein Indiz, dass da irgendwelche Glaubenssätze, irgendwelche veralteten Überzeugungen am Werke sind, die einem das Leben schwerer machen, als es vielleicht notwendig wäre.
Lohnt sich total, dahin zu gucken. Es tut weh, seine eigenen Gedanken mal auf den Tisch zu packen und dass man unter Umständen feststellt, okay, so weit, wie du glaubst zu sein, bist du vielleicht gar nicht. Vielleicht hast du auch einen Rückschritt erleben müssen auf deiner Reise. Weil sich einzugestehen zu müssen, dass man Neid empfindet, ist nicht schön. Mhm. Aber wenn du es verarbeiten willst und wenn du es auflösen willst, musst du es erkennen und akzeptieren und auch auf den Tisch packen.
Ja.
Und sagen, so ist das. Wie kriege ich es weg? Wo kommt es her?
Und oft werden ja solche Emotionen, jetzt nicht unbedingt Neid, aber auch aufbrausende Reaktionen oder so, dann mit, so bin ich halt, so ist mein Charakter, ich bin impulsiv, ich bin, wie auch immer, ein Hitzkopf oder sowas. Auch da wieder so ein bisschen sich die Legitimation zu geben, aber es ist eigentlich nur die Aussage, ich bin nicht bereit, da reinzufühlen und zu gucken, wo es denn eigentlich herkommt. Und dann müssen andere, Familie, Freunde oder so, das typischerweise ausbaden und ertragen.
Ich glaube, dass der Trennungsgrund Nummer 1 ist bei Menschen, die es dann unter Umständen einfacher finden, sich zu trennen, als gewisse Themen anzusprechen. Ja. Vielleicht auch gemeinsam ein Beziehungscoaching zu machen oder Beziehungstherapie zu machen, zu sagen, okay, wir gucken uns jetzt mal an, warum streiten wir uns immer, was sind die Themen, wo kommen die her? Wir lieben uns doch eigentlich, aber wir kriegen es nicht hin. Und da mal so ein von außen eine dritte Person dazu zu holen, die sich das mal anhört und wertfrei kommentiert und einordnet, ist brutal hilfreich.